Sind alle drin, die reinkommen wollen, oder gibt es noch Raucher? Okay. Ja, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen zur heutigen Veranstaltung der Aktion Dritte Welt Saar hier im Filmhaus Saarbrücken. Der Fall Kobane, der Islamische Staat, die Türkei und das PKK-Verbot. Es ist ein Vortrag und Diskussionsveranstaltung mit Dennis Yücel, mit Dennis Yücel von der TAZ aus Berlin. Es ist eine Veranstaltung der Aktion Dritte Welt Saar in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Böll-Stiftung Saar. Und für die Böll-Stiftung darf ich ganz herzlich begrüßen Ruken, Tose und Käfer. Die Bilder von Kobane gingen um die Welt, gingen und gehen um die Welt. Inmitten des syrischen Bürgerkrieges findet in Nordsyrien ein quasi verzweifelter Abwehrkampf gegen die Banden des Islamischen Staates statt. Wenn ich sage Banden, muss ich das eigentlich selbst relativieren, weil es sind keine Leute oder es ist keine Organisation, die nicht weiß, was sie macht, sondern diese Gruppe oder diese Organisation Islamischer Staat hat eine Mission. Sie ist militärisch straff organisiert, finanziell gut ausgestattet, aber vor allen Dingen hat sie eine innere Mission, eine innere Überzeugung, sprich ihr Ziel ist die Islamisierung. Und ich wurde vor kurzem in einem Interview hier im SR, Saarländischen Rundfunk, gefragt, im aktuellen Bericht, wie dann der Erfolg des Islamischen Staates zu erklären ist. Und meine Antwort war in etwa die, dass es zwar auch am Geld, auch an den Waffen, auch an der straffen Organisation liegt, aber dass dies noch nicht mal die Hälfte der Wahrheit ist. Die eigentliche Überlegenheit des Islamischen Staates, um die zu begreifen, muss man in der Geschichte, oder kann man, wenn man will, in der Geschichte ein paar hundert Jahre zurückgehen, nämlich wenn man sich die sogenannte Eroberung Südamerikas anschaut. Die spanischen Konquistadoren waren von der Zahl her relativ klein, hatten eine gewisse technische Überlegenheit mit Waffen, mit Schießpulver und Gewehren, aber diese technische Überlegenheit war relativ schnell aufgebraucht. Was sie aber hatten, war eine innere, eine geistige Überlegenheit, sprich eine Einstellung, dass sie bereit waren, gewissermaßen über Leichen zu gehen, und damit waren sie den Menschen, die dort lebten, komplett überlegen. Und das erklärt im Wesentlichen auch die Tatsache, dass eine Handvoll Spanier in der Lage waren, peu à peu diesen riesigen Kontinent in Anführungszeichen zu erobern. Das Besondere an diesem Konflikt in Nordsyrien oder insgesamt um den Islamischen Staat ist, dass er vor unser aller Augen stattfindet. Eine Besonderheit ist auch, dass die Türkei in vielerlei Weise involviert ist oder auch mal nicht involviert ist, je nach Position. Eine Besonderheit ist, dass die kurdische Arbeiterpartei PKK, die in Deutschland verboten ist, die in der Türkei verboten ist, die auch auf der EU-Terrorliste steht, dass die PKK gemeinsam mit ihrer syrischen Schwesterorganisation PYD sozusagen gemeinsam mit den USA diesen Feind führt. Oder umgekehrt, die USA gemeinsam mit der PKK. Das ist eine Konstellation, die schon etwas komisch anmutet, wenn man insbesondere die Debatte um die PKK in Deutschland und in der Türkei kennengelernt hat. Zum Konflikt zu Kobane wird später und auch zu der Situation in der Türkei, wie geht die kemalistische, die Linke, die sonstige Opposition in der Türkei damit um, wird unser Referent nachher noch intensiver darauf eingehen. Dennis Yücel ist Redakteur bei der TAZ, die Tageszeitung in Berlin. Er ist auch Träger des Kurt Tucholsky-Preises für literarische Publizistik. Und er hat ein Buch, er ist auch Buchautor. Taksim ist überall, die Gezi-Bewegung und die Zukunft der Türkei. Ich sage schon mal vorneweg, man kann das Buch nachher käuflich erwerben und man kann es sich von ihm auch signieren lassen. Konzipiert wurde die Veranstaltung hier vom Kompetenzzentrum Islamismus, der Aktion Dritte Welt Saar. Das ist im doppelten Sinne des Wortes ein Ort, das Kompetenzzentrum, an dem wir versuchen, Know-how zu bündeln, zu vernetzen, aber auch Referenten zu vermitteln, Veranstaltungen zu organisieren, zu publizieren. Und in der Regel gibt es so in etwa auf jede Publikation, die wir erstellen oder Beiträge, die wir verfassen, Reaktionen positiver, aber auch vor allen Dingen negativer Art. Dieses Kompetenzzentrum Islamismus ist auch ein Ausdruck unserer Grundposition bei der Aktion Dritte Welt Saar, dass wir uns nämlich nicht um Projekte oder dass wir bewusst kein Projekt in der sogenannten Dritten Welt haben, sondern versuchen, uns, man kann sagen, entwicklungspolitisch hier vor der eigenen Haustür einzubringen. Deshalb auch die Auseinandersetzung ganz stark mit Islamismus hier vor der eigenen Haustür. Wir möchten uns nicht anmaßen, über Tausende von Kilometern hinweg anderen zu sagen, wo es entwicklungspolitisch hingehen soll, und beteiligen uns deswegen auch nicht an den verschiedenen Varianten und Facetten des Hilfsbusiness. Wer mehr über die Aktion Dritte Welt sah, erfahren will, diese Publikation gibt darüber Auskunft. Die ist zu unserem 30-jährigen Jubiläum erschienen. Da steht ansonsten noch drin, was wir von Metropolenlinken halten, was wir von Fußballfans halten, wie wir Sozialarbeiter bewerten, Heuschrecken, Rassismus, Flüchtlinge etc. Aber auch Aussagen zur PKK und zu Israel. Wer uns ein nettes Weihnachtsgeschenk machen will, den lade ich dazu ein, vielleicht Fördermitglied bei uns zu werden. Wir freuen uns über Fördermitglieder, damit wir auch morgen noch solche Veranstaltungen wie diese hier organisieren können, weil in der Regel fällt ja sowas nicht vom Himmel. Eine Bitte, bevor ich zur Einführung komme: Es werden nachher noch Teilnehmerlisten rundgehen. Seien Sie so nett und tragen Sie sich ein, weil unsere Zuschussgeber auch immer wissen möchten, ob überhaupt Menschen hier waren. Das wäre nett und fair, wenn Sie das machen. Und zum Zweiten, wer will, kann sich auch eintragen. Es gibt eine Rubrik in unseren E-Mail-Newsletter-Verteiler. Wer sich dafür entscheidet, schreiben Sie so deutlich Ihre Mailadresse, wie Sie noch nie was anderes in Ihrem Leben geschrieben haben.
Denken Sie daran. Sie können auch die Namen Ihres Nachbarn eintragen.
Das ist völlig in Ordnung. Das interessiert uns datenschutzmäßig. Uns interessieren nicht die
realen Namen. Ich meinte zusätzlich zu Ihrem eigenen Namen noch. Den Nachbarn, dann sieht das nach mehr aus.
Das wäre unfair. Ja. Aber können Sie gerne machen, wenn Sie das wollen. Hier in Saarbrücken ist vieles erlaubt. Und seien Sie so nett und schalten Sie nach Ende der Veranstaltung Ihre iPhones, Smartphones, Handys und so weiter wieder ein, damit Sie Kontakt zur Welt behalten und nicht abgenabelt sind. Bei der Konzeption dieser Veranstaltung ist uns aufgefallen, dass es nötig ist, ein paar Takte zum Thema PKK zu sagen. PKK ist ja, wenn man so will, eine relativ bekannte Partei in der Bundesrepublik Deutschland, aber sie ist verboten. Und wir haben uns das so vorgestellt, dass ich das meinerseits mache. Mein Name ist Roland Röder, ich sitze für die Aktion Dritte Welt Saar im Vorstand des Saarländischen Flüchtlingsrates und habe quasi in doppelter Funktion immer wieder auch mit dem Thema PKK-Verbot zu tun. Mal kurz in die Runde gefragt, gibt es hier Menschen, die nach 1993 geboren wurden? Das ein oder andere Handzeichen geht hoch. Also das Problem ist, und deshalb muss man das ein kleines bisschen erklären, das PKK-Verbot in Deutschland wurde am 25. November 1993 ausgesprochen. Verhängt vom damaligen Bundesinnenminister Manfred Kanter, CDU, 25.11.1993. Manfred Kanter gehörte zum rechten, manche sagen auch ultrarechten Rand der CDU, ultrarechten Flügel. Er war jemand, der wenige kurze Zeit nach Verhängung des PKK-Verbotes, nach der Verhängung zurücktreten musste als Bundesinnenminister, leider nicht wegen dem PKK-Verbot, sondern weil er in die CDU-Schwarzgeld-Affäre verstrickt war. Und seine erste Reaktion war, wie Parteipolitiker das in der Regel machen, er leugnete. Und er gebrauchte bei diesem Leugnen auch relativ schnell ein antisemitisches Stereotyp und behauptete, das sei ein jüdisches Vermächtnis gewesen, dieses Schwarzgeld in der Schweiz. Und das war dann selbst den parteipolitischen Eliten in Deutschland zu viel. Und er musste unter anderem deswegen, aber auch im Prinzip wegen seiner kriminellen Tat, die Segel als Parteipolitiker in der CDU streichen. Die kurdische Arbeiterpartei PKK wurde 1978 gegründet und nahm 1984 den bewaffneten Kampf in der Türkei auf. Das kann ich jetzt nur holzschnittsartig anhand von dem einen oder anderen Datum benennen. Zentrales Ziel war zunächst einmal, oder so wurde es auch formuliert, die Gründung eines eigenen kurdischen Staates, also eine nationale Befreiungsbewegung, so kann man sie auch bezeichnen. Und mittlerweile ist das allerdings Schnee von gestern. Seit März 1994 gibt es einen klaren Wechsel in der Positionierung der PKK. Seit dem Zeitpunkt vertritt sie eine Position, die da lautet, dass sie für eine Lösung der kurdischen Frage innerhalb der bestehenden türkischen Staatsgrenzen eintritt. Also man kann es auch übersetzen mit dem Begriff Autonomie oder Föderalismus. Warum wurde die PKK verboten? Es gibt die offizielle Lesart, die da lautete, wegen Schutzgelderpressungen oder auch wegen Anschlägen auf türkische Einrichtungen. Aber wenige Monate vor diesem, vor der Verhängung des PKK-Verbotes gab es auch Anfragen im Bundestag, Antworten der Bundesregierung, zum Teil vom Bundesinnenministerium wurden die beantwortet, wo genau diese behaupteten Zusammenhänge komplett in Abrede gestellt wurden. Also es waren im Prinzip, genau genommen, nachher Schutzbehauptungen. Die Story hinter dem Verbot besteht darin, dass es zum einen sicherlich klar benennbare geostrategische Interessen der Bundesrepublik Deutschland in dieser Region gibt. Damals, nur zur Erinnerung, war noch ein gewisser Saddam Hussein im Irak an der Regierung. Im Iran herrschten noch damals schon die Mullahs. Da gab es also gewisse Probleme, deutscherseits einen Zugriff zu finden, wobei die Zusammenarbeit mit den Mullahs damals wie heute trotzdem relativ unproblematisch oder relativ gut funktioniert. Aber egal, es gab klare geostrategische Interessen in der Kooperation mit dem NATO-Partner Türkei. Es gab Waffenlieferungen über die Jahre hinweg, allein zwischen 1964 und 1994, Waffenlieferungen umgerechnet im Wert von 3,2 Milliarden Euro. Es gab eine Passage in der Verbotsverfügung, das muss man benennen, die das auch sehr klar benannte, worum es in dem PKK-Verbot ging, die da lautete, die Verfügung war ungefähr 20 Seiten lang, Zitat, die politische Agitation der PKK und ihr nahestehender Organisationen hat zwischenzeitlich ein außenpolitisch nicht mehr vertretbares Ausmaß erreicht. Eine weitere Duldung der PKK-Aktivitäten in Deutschland würde diese deutsche Außenpolitik unglaubwürdig machen. Da steht glasklar in dieser Verbotsverfügung von Kanter drin. Und letzten Endes war das Verbot, wenn man so will, auch ein Zugeständnis an die Türkei, weil sie es ja nicht monatelang, sondern jahrelang immer wieder verlangt hat. Der zweite Grund, warum das Verbot, oder was es heißt, geostrategische Interessen, der zweite Grund, warum es ausgesprochen wurde, man muss wissen, die kurdische Region wirkt zwar oder ist von den sozialen, soziokulturellen Daten her, wirkt relativ arm, ist allerdings eine Region, in der es in einer insgesamt wasserarmen Region zwei Flüsse gibt, die zentral für die Wasserversorgung eben dort sind, nämlich Euphrat und Tigris. Und der eine oder andere hier ist ja vielleicht auch etwas, ich sag mal, katholisch oder evangelisch inspiriert oder erzogen worden und dann weiß man einiges zu diesen beiden Flüssen. Und diese Region verfügt über Öl. Öl und Wasser sind ja, wenn sie knapp sind, wenn man sie nicht hat, durchaus Rohstoffe, die man eigentlich braucht. So, zum Verbot selber. Das sagt sich so leicht, PKK-Verbot, man kann dafür, man kann dagegen sein, man kann über geostrategische Interessen und so weiter reden oder nicht reden, sich dafür interessieren oder nicht. Aber dieses Verbot hatte und hat massive Auswirkungen in den Alltag hinein. Es gab und gibt tausende Gerichtsverfahren, mehrere 10.000 Ermittlungsverfahren, von denen die meisten eingestellt worden sind. Das gilt auch für andere politische Bereiche. Tausende Verurteilungen, Gefängnisstrafen, noch und nöcher, permanent seit 1993 verbotene Demonstrationen, verbotene Veranstaltungen, Polizei auf Veranstaltungen, da hatten wir auch selber mal ein Problem damit, das ein oder andere Mal. Oder auch Kurden und Kurdinnen, die keine deutschen Staatsbürger werden können, denen das verwehrt wird. Sie leben hier, sind nach allen Regeln der Kunst, das, was politischerseits offiziell als integriert bezeichnet wird, haben hier Kinder. Sie können kein deutscher Staatsbürger oftmals werden. Wenn ihnen nachgewiesen werden kann, aufgrund von VS-Bespitzelung, vom Verfassungsschutz her, dass sie in irgendeiner Weise sich für die PKK eingesetzt haben. Es gibt schnellere Abschiebungen, es gibt aber auch schon mal das Angebot an Kurden, dass man ihnen die deutsche Staatsbürgerschaft gibt, wenn sie mit entsprechenden Behörden zusammenarbeiten. Also es wird ein ganzes Arsenal an offenen und auch vor allen Dingen subtilen, unterschwelligen Druckmitteln aufgefahren. Oder ich habe jahrelang im saarländischen Flüchtlingsrat mit einem kurdischen Freund dort zusammengearbeitet, der auch politisch tätig war, der verheiratet ist, Kinder hat und hier lebt, hier arbeitet. Der durfte zum Beispiel konnte hier in Saarbrücken bei der Kreissparkasse bei der Sparkasse kein Konto eröffnen. Ja? Er konnte kein Konto eröffnen. Ne? Das sind dann Wirkungen, die bis in die kleinsten Facetten des eigenen Alltags hineinreichen, die allesamt mit diesem PKK-Verbot zu tun haben. Ich habe mir erlaubt, oder wir haben uns erlaubt, bei der Vorbereitung der Veranstaltung mal 3-4 Beispiele nochmal aufzulisten, die wir hier nennen wollen, damit diese Dimension, diese Brutalität des Verbotes bis heute deutlich wird. 28. Mai 1994, Tatort Saarbrücken, hier ganz in der Nähe. Alte Feuerwache, damals noch ein soziokulturelles Zentrum. Morgens im Morgengrauen stürmen, oder kurz nach 8 stürmen 100 verwundete Polizisten, GSG 9-Einheit, stürmen die alte Feuerwache, nehmen 50 Personen fest. nehmen noch etliche Personen fest, die auf ihre, die ihrer Meinung nach kurdisch aussehen. Es kommt zu zahlreichen Verfahren. Die Verfahren werden alle eingestellt. Die Proteste an diesem Tag dauern bis in die Nacht an. Das war so eine Aktion, die sich damals gegen den kurdischen Kulturverein hier in Saarbrücken richtete. Oder Österjuli Hannover. Kurz vorher, Österjuli 94 in Hannover, kurz vorher erschien in der Hessischen Polizeirundschau, das ist eine Zeitung, die sehr nochmal Gewerkschaft, also nahe der Gewerkschaft der Polizei angesiedelt ist, dort erschien ein kurzer Text, in dem ein Polizist über die damals stattfindenden Auseinandersetzungen mit Kurden oder gegen Kurden und Kurdinnen referierte. Der Text richtete sich an seine eigenen Berufskollegen. Frauen gab es ja damals weniger bei der Polizei. Zitat: Tanzende Menschen auf den Fahrbahnen, Männer, Frauen, Kleinkinder, also Kurden sind gemeint. Sind die denn alle verrückt? Überall stehen nun Gruppen von Kollegen zusammen und überall ist das Erlebte das Thema. Ich werfe in meinem Kreis in die Diskussion, dass ich meinen Waffenholster bereits geöffnet hatte und ein Kollege pflichtete mir bei, dass er dies auch gemacht hatte. Wir waren uns einig, Schusswaffengebrauch wäre gerechtfertigt gewesen und wir alle fragten uns an diesem Nachmittag, sollte es so weitergehen? Und der Beitrag endet mit dem Satz, wann fällt der erste Schuss? Nun, der erste Schuss fiel, wenige Tage später, Österjuli, Hannover, dort wurde der 16-jährige kurdische Jugendliche Halim Dena von einem deutschen Polizisten auf der Flucht erschossen, von hinten. Das Verbrechen von Halim Dena bestand darin, dass er dabei war, Plakate der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK aufzuhängen. Das war also der erste Schuss, der fiel, aber er fiel von einem deutschen Polizisten. Und ähnlich wie damals, 2. Juni 67, auch dieser Polizist wurde zwar angeklagt, aber nicht verurteilt. Oder November 1995, Domplatte Köln, dort war eine Demonstration angemeldet, gegen das PKK-Verbot für die Aufhebung. Wir waren auch als Aktion Dritte Welt Saar daran beteiligt, saßen in der Vorbereitungsgruppe mit drin, hatten die Demonstration gemeinsam mit anderen auf die Beine gestellt. Es gab ein wochenlanges Trommelfeuer publizistischer Art im Kölner Stadtanzeiger, 10.000 Kurden im Anmarsch auf Köln, Marsch auf Köln geplant und. Also es wurde ein Schreckensszenario von Terror, Blut und eben bösen, austickenden Kurden gezeichnet. Die Demonstration, wie gesagt, wurde verboten. Haben sie trotzdem versucht durchzuführen. Wir gingen ungefähr mit 1.200 Menschen los von der Kölner Domplatte. Sie wurde sofort unterbunden von Polizei und dann ein fast halbtägiger Polizeikessel, mehrere Reihen, schwarz behelmte Polizei, größtenteils auch vermummt, etc. Ne? Auch hier kam es zu mehreren Verfahren. Auch die wurden alle eingestellt. Oder ein anderes letztes Beispiel, im Mai 95 wird Nelson Mandela in Südafrika Staatspräsident. Was hat das mit Kurdistan zu tun? Nun, am gleichen Tag fand bei mir zu Hause eine Hausdurchsuchung statt. Es kamen verschiedene Beamte BKA Wiesbaden, einige saarländische Polizisten, Ortspolizeibehörde musste auch wohl dabei sein, morgens 5:30. Das ist nicht gerade prickelnd, wenn du zur Miete wohnst im ländlichen Raum. Weil sich das relativ schnell herumspricht, am gleichen Tag, wie gesagt, an dem Nelson Mandela in Südafrika Staatspräsident wurde. Diese Hausdurchsuchung, offizieller Grund war, ich hätte mich an hiesigen Protesten in Deutschland auf Autobahnen beteiligt und ich sei gesehen worden, fotografiert worden und so weiter. Und war ich aber zum exakt gleichen Zeitpunkt oder Zeitpunkt in Istanbul in den anderen Regionen in der Türkei unterwegs, habe dort auch Interviews gegeben mit hiesigen Medien, was auch alles dokumentiert war. Es ging, wie auch in anderen Fällen, nicht darum, um konkrete Fakten. Es ging um Angst machen, einschüchtern, die Leute selbst, die man damit versucht heranzuziehen, bei denen man die Durchsuchung macht oder die Verfahren durchführt, die Ermittlungsverfahren. Aber es ging auch immer darum, das eigene Umfeld zu verunsichern und Angst zu verbreiten, damit Leute still sind. Das ist ja bis heute das Prinzip in solchen Auseinandersetzungen. Ich fand es gut, dass damals der Vorstand der Aktion Dritte Welt sah, sich entschieden hatte, an die Öffentlichkeit zu gehen, volles Rohr. Und wir haben relativ schnell Anzeigen, bezahlte Anzeigen in Zeitungen geschaltet, die auch an alle Haushalte in dieser Region verteilt wurden und dort unsere Position, die politische Position von uns zu diesem ganzen Verbot deutlich gemacht. Man muss abschließend benennen, nicht nur den geostrategischen Kontext, das habe ich kurz angedeutet, sondern auch den damaligen rassistischen Kontext in Deutschland, innerhalb dessen dieses Verbot ausgesprochen wurde und auch relativ, wie soll man sagen, begleitet werden konnte, damit die Durchsetzung relativ reibungslos über die Bühne geht. Zum einen zu nennen ist der staatliche Rassismus, Stichwort das Boot ist voll. PKK-Verbot, wie gesagt, November 93, fünf Monate vorher wurde im Mai 93 das damalige Asylrecht im Grundgesetz, der Artikel 16, wurde komplett, oder das Asylrecht wurde so ausgehöhlt, dass man sagen muss, es wurde gestrichen im Bundestag. Dem vorausging eine jahrelange politische Auseinandersetzung, wo immer wieder staatlicherseits mit Begriffen wie das Boot ist voll gearbeitet wurde oder Flüchtlinge kommen als Flutenwellen strömen, also eine extreme Biologisierung in der Sprache, als Flutenwellen strömen, schwappen sie über Deutschland hinweg, fressen unser Land kahl und gegen diese Naturgewalt muss man sich schützen. Das Problem war halt nur, dass die Naturgewalt, die zerstörerische Naturgewalt, dass das Menschen waren. Und es war im Prinzip so, dass die Mitte der Gesellschaft im Armani-Anzug, im Designer-Anzug, im Bundestag oder anderswo in den Talkshows den Rhythmus vorgab und der rechte Rand hat dann eben zugeschlagen, Mölln, Rostock, Hoyerswerda, Solingen, aber auch hier in Saarlouis, Samuel Yeboah wäre da zu nennen. Und dieses publizistische politische Trommelfeuer hatte Wirkung. Im Bundestag brauchte man eine Zweidrittelmehrheit, um das Asylrecht zu kappen. Die war aber zunächst mal mit der SPD nicht zu machen, aber man hatte dankenswerterweise jemand in der SPD, der diese Arbeit übernommen hat, der heute noch in der Parteipolitik tätig ist. Es war jemand, der damals von Namen her zum linken Flügel der SPD gehörte und dafür gesorgt hat, dass so viele SPD-Abgeordnete zusammenkamen, dass es im Bundestag für eine Zweidrittelmehrheit für diesen CDU-FDP-Antrag gereicht hat. Das war Oskar Lafontaine. Und der zweite Punkt neben dem staatlichen Rassismus war, ich nenne es mal den zivilgesellschaftlichen Rassismus, gegen Kurden oder Kurdin, generell gegen in Anführungszeichen Ausländer, Ausländerinnen, die Kochbücher schrieben, die Kebab brutzelten oder die Folklore tanzten, hatte man damals nichts und heute nichts. Aber man hatte etwas gegen politisch aktive Kurden und Kurdinnen oder auch gegen andere Menschen aus anderen Regionen, die sich in irgendeiner Weise politisch äußerten. Und vor dem Hintergrund muss man das PKK-Verbot mitbewerten, mitberücksichtigen. Aus all dem Genannten, aus all den Facetten, die ich versucht habe, kurz darzustellen, weil das ist ja nicht das zentrale Thema der Veranstaltung hier, sind wir als Aktion Dritte Welt Saar gegen das PKK-Verbot. Und das PKK-Verbot, und das, deshalb passt es hier rein in diese Veranstaltung, ist es notwendig, dazu ein paar Takte zu sagen, spielt ja auch in den Auseinandersetzungen in Kobane eine gewisse Rolle. Wie kann es denn sein, fragen wir uns, dass eine Organisation, die dort im Prinzip in Anführungszeichen vorderster Front einen aufopferungsvollen Kampf gegen Islamismus, gegen die Islamisierung der Welt führt, gegen den islamischen Staat, gegen deren Projekt der Islamisierung führt, wie kann das sein, dass eine solche Organisation hier in Deutschland nach wie vor verboten bleibt oder verboten wird? Wir sind dafür, als Aktion Dritte Welt Saar, dass das Verbot aufgehoben wird, besser jetzt als gleich. Nur ist die Frage, was kommt nach dem Verbot? Nach dem Verbot, wenn das Verbot gefallen ist, dann bietet dieses Fallen des Verbotes Raum für eine politische Diskussion zu, über und vor allem auch mit der PKK. Letzteres ist aber aktuell nicht möglich, weil man sich damit strafbar macht, beziehungsweise dem bekannten oder angesprochenen Arsenal an Potenzial an staatlicher Gewalt ausgesetzt ist. Ich würde gerne eine Diskussion führen mit der PKK über ihre Vorstellungen von Staat, von Gesellschaft, von Leben, von Freiheit. Ich würde gerne mit ihr über ihre Politik diskutieren und vielleicht auch über die Bedingungen für gemeinsame politische Wegstrecken, aber auch über Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind, Stichwort Antisemitismus oder auch Aussagen zu Israel, die ich so nicht teile. Insofern fand ich es bemerkenswert, dass im Februar dieses Jahres, das haben viele in Deutschland auch, die in Sachen Kurdistan-Solidarität unterwegs sind, warum auch immer, nicht wahrgenommen. Es gab im Februar dieses Jahres ein sehr interessantes Treffen zwischen israelischer Regierung und PKK, ein nicht offizielles Treffen natürlich, und es wurde auch vereinzelt in englischsprachigen Medien darüber berichtet. Das fand ich relativ bemerkenswert. Da ist also vielleicht die PKK bei Israel weiter, je nach Standpunkt, als manch einer es zu denken wagt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht teilen Sie unsere Auffassung, dann lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass das PKK-Verbot wegkommt. Vielen Dank.
Ja, hallo. Guten Abend. Herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und ja, bevor ich anfange, möchte ich noch ein paar Takte, zwei Sachen vielleicht noch zu mir sagen. Das eine, das erzähle ich sonst nicht, aber weil ich das draußen vor der Tür schon gefragt worden bin, ich bin kein Kurde und meine Familie auch nicht. Die stammt ursprünglich, also meine Eltern sind beide noch in Jugoslawien geboren, in Mazedonien, die dann als Kinder in die Türkei eingewandert sind. Also wir sind familiär Balkantürken, wenn man so will, so eine Art Schlesiertürken. Meine Eltern haben im Laufe ihres Lebens drei Staatsbürgerschaften gewechselt und sagen, die nächstgrößere Stadt, aus der sie kommen, Skopje, das ist näher an Frankfurt am Main als in Diyarbakir. Das Zweite, was ich sagen möchte, ist, ich war im Sommer letzten Jahres in der Türkei zu Beginn des Gezi-Aufstandes. Ich habe damals für die Taz darüber berichtet, also ich bin eigentlich mit der Absicht dahin gefahren, ich bin nicht für Außenpolitik zuständig, also ich hätte das nicht tun müssen, wir haben auch einen Korrespondenten in Istanbul, aber ich bin dahin gefahren, weil ich einfach eigentlich sehen wollte, was da passiert, weil ich dachte, und wie viele andere auch, da passiert etwas völlig Neues und das wollte ich sehen. Und ich habe mir dann ein Ticket gebucht und der Redaktion gesagt, ich fahre jetzt für 4 Tage und dann bin ich wieder zurück. Und aus den 4 Tagen wurden dann 6 Wochen, in denen ich dann auch natürlich auch für die Taz dann geschrieben habe. Dann kam ich nochmal kurz zurück und bin dann nochmal in die Türkei, um für mein Buch zu recherchieren, wo ich dann auch verschiedene Städte auch nochmal bereist habe. Also diese Phase, wenn ich über die Türkei rede, über den Gezi-Aufstand und das, was davon vielleicht übrig geblieben ist oder wie das die türkische Gesellschaft verändert hat, da spreche ich wirklich auch aus eigener Anschauung. Mit Rojava und der Entwicklung der letzten Monate ist es ein bisschen anders. Also ich habe das letzte Mal, als ich in die Türkei fahren wollte, das war kurz vor der Kommunalwahl, Ende März dieses Jahres, wo ich dann am Flughafen von Istanbul erfahren habe, dass ich Einreiseverbot habe. War ein bisschen doof, weil das auch der letzte Flug war. Also ich habe dann eine Nacht in Polizeigewahrsam von Istanbul verbracht. Was jetzt nicht so schlimm war, also da waren Flüchtlinge aus Dagestan oder syrische Kriegsflüchtlinge und so Leute, die wirklich in ein schlimmeres Schicksal als ich irgendwie, also die dann am nächsten Tag woanders hin abgeschoben wurden. Und ich habe dann nur nach Berlin wieder zurückverfrachtet, aber war eine ganz schöne Situation, weil das war gerade in den Tagen, vielleicht erinnern Sie sich, des Twitter-Verbots in der Türkei und das war, sagen wir, ein Weltmedienthema, Twitter in der Türkei verboten. Ich war in diesem Polizeigewahrsam, habe dann mit Freunden in Istanbul telefoniert und habe mir das kurz erklären lassen, wie man in Twitter reinkommt. Mit dem Handy, hätte ich vorher auch nicht gewusst. Und dann habe ich dann aus diesem, weil ich die Situation auch so absurd fand, ich war in diesem Polizeigewahrsam, ich konnte nicht durch diese Stahltür, geschweige denn, dass ich in das Land rein konnte, aber ich konnte in Twitter. Und habe dann aus diesem Polizeigewahrsam so Selfies getwittert. Das war ganz schön. Aber er hat mit der Folge, dass ich seither, also jetzt auch in der letzten Zeit, als im Oktober, die Solidaritätsdemonstrationen in der Türkei waren, bei denen 40 Menschen ums Leben gekommen sind, wo ich sehr gerne, allein aus journalistischem Interesse, sehr gerne hingefahren wäre, aber das konnte ich nicht und deswegen ist all das, was ich über die aktuelle Situation, die aktuelle Entwicklung in den kurdischen Gebieten in Rojava, also in Nordsyrien, im kurdischen Teil Syriens, sage, ein wenig aus der Distanz. Das Zweite, was ich vorweg sagen wollte, ich hoffe, das ist jetzt damals mit der Aktion Dritte Welt Saat, glaube ich, nicht so richtig abgesprochen. Das ist ja hier die Veranstaltung sehr angekündigt als Vortrag. Das wird, ich hoffe, ich enttäusche Sie nicht, wenn ich sage, ich habe jetzt keinen akademischen Vortrag vorbereitet, den ich jetzt hier so vorlese, sondern ich dachte, ich mache das eher so ein bisschen im orientalischen Stil. Ich plaudere ein bisschen und erzähle ein paar Sachen und vielleicht hast du ein paar Fragen oder sie haben ein paar Fragen und wir reden darüber. Das,
also das ist,
glaube ich, eine Form, die mir auch näher liegt als jetzt das Akademische.
Also Peter Scholl, Natur ist tot, Neue ist schon da am Start. Orientalisch, Hauptsache.
Also, okay, ich glaube, genug der Vorrede. So, die Sachen, über die wir heute Abend reden wollen, die Punkte, so was sich zwischen der Situation in Rojava, Kurden und der Türkei, die PKK, das sind so ungefähr die Punkte, über die es, um die es heute Abend gehen wird. Das Ganze steht natürlich in einem bestimmten Kontext. Und dann, wir reden von einer Region im Nahen Osten, wo, glaube ich, wo so gut wie nichts, keine der Fragen, die sich heute stellen, hätte sich in dieser Form vor 4-5 Jahren gestellt. Das wissen Sie alle, also die Umwerfungen im Nahen Osten, die mit der Arabischen Revolution begonnen haben und deren Fortläufer natürlich auch der Bürgerkrieg in Syrien ist und dessen Folgen wiederum. Es ist eine Situation, wo so gut wie nichts, abgesehen von dem israelisch-palästinensischen Konflikt natürlich, ist das meiste, was heute im Nahen Osten passiert. Das ist eine Situation, die vor 5 Jahren nichts von dem hätte es damals gegeben. Deswegen ist es auch so schwierig, Einschätzungen zu treffen, in welche Richtung das weitergeht. Aber die Umwerfung, die jetzt in den letzten Jahren passiert sind, die berühren natürlich auch einige der Konflikte, die es vorher auch schon gab, und das gilt natürlich auch für den Konflikt zwischen der PKK und der Türkei. Es gibt, ich glaube, große politische Veränderungen zeigen sich manchmal auch in kleinen Begebenheiten. Und eine dieser Begebenheiten im Zusammenhang mit der PKK fand ich eine Nachricht, ich glaube vom September war das war noch bevor der Islamische Staat den Angriff auf Kobane, den zweiten Angriff auf Kobane, begonnen hat. Das war so eine kleine Meldung, die auch hier auch durch die Nachrichtenagenturen ging. Und zwar meldete die PED, die Schwesterpartei der PKK, dass sie, ich glaube, 12 europäische Dschihadisten beim Übergang, beim illegalen Grenzübertritt festgesetzt hat und diese dann wieder in die Herkunftsländer nach Europa zurückschicken wollte. Und ich finde, es ist eine ganz kleine Episode, aber ich finde das eine Episode, in der sich sehr viel zeigt. Also was, nochmal, es ist die Türkei, es ist der NATO-Bündnispartner Türkei, über die noch vor ein paar Jahren zumindest eine halbwegs ernsthafte Debatte darüber geführt wurde, ob sie jetzt der Europäischen oder die Türkei der Europäischen Union beitreten soll oder nicht. Dieses Land lässt die Dschihadisten, die Kämpfer, ungehindert durch die Grenzen passieren, und auf der anderen Seite ist eine Organisation, die in Deutschland, in Europa, in den USA auf der Terrorliste steht und die sozusagen die türkische Grenze bewacht. Das ist es eigentlich. Die PKK, die türkische Grenze bewacht und sagt hier, wir haben hier Dschihadisten beim illegalen Grenzübertritt gefasst und die werden wir jetzt zurückschieben. Ich weiß leider nicht, was aus denen geworden ist, weil ob man in Rojava schon Abschiebegefängnisse hat, ich glaube eher nicht. Flugverbindungen sind auch schwierig, aber ich glaube, das ist so eine von diesen Begebenheiten, wo sich so ein gewisser Wandel zeigt. Ein zweiter, eine ganz ähnliche, eigentlich auch eine kleine Begebenheit, ich weiß gar nicht, ob ich über die reden darf hier, aber ach, wir sind im Saarland, wir sind weit weg von Berlin, also erzähle ich das einfach. Und zwar, das ist eine Geschichte, die ich gestern mitbekommen habe, und zwar Salih Muslim, der Co-Vorsitzende der PED, soll nächste Woche nach Berlin kommen. Ich habe vorhin gehört, der wird auch in Saarbrücken auch sein. Und das habe ich von den Organisatoren mitbekommen, die mich gefragt haben, ob ich Interesse hätte, einen Interviewtermin. Und die mir erzählt haben, dass sie auch Salih Muslim auch mit, dass sie ein paar Treffen auch mit Politikern, deutschen Politikern organisieren möchten. Und einer, den sie gefragt haben, nämlich Volker Kauder, der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU, hat abgesagt, weil die PKK auf einem, weil es die Schwesterorganisation der PKK ist und die PKK ist eine Terrororganisation. Warum ist das erwähnenswert? Erwähnenswert ist das deshalb, weil Kauder selber noch vor ein paar Wochen als erster meines Wissens nach aus der CDU als erster ins Gespräch gebracht hat, dass man nicht nur die nordirakischen, die irakisch-kurdischen Peschmerga, sondern notfalls auch die PKK bewaffnen sollte. Und das zeigt so nicht einerseits ein Vorschlag, der vor 20 Jahren oder noch vor 2 Jahren vollkommen undenkbar gewesen wäre aus der CDU. Einerseits gibt es Überlegungen in diese Richtung und zugleich sagt dieser Politiker, und es geht wohlgemerkt, es geht nicht um eine öffentliche Veranstaltung, nicht um, da wäre keine Presse anwesend dabei gewesen, das hätte man auch einfach so machen können, aber derselbe Politiker, der sich öffentlich dafür ausspricht oder öffentlich das Thema ins Gespräch bringt, die PKK auch mit schweren Waffen, die sie benötigen, zu versorgen, sagt an einer anderen Stelle, mit dem politischen Vertreter der PED kann ich mich nicht treffen, weil das ist ja eine illegale Organisation. Also da ist so eine Schizophrenie in dieser Situation, die ich sehr bemerkenswert finde. Aber ich glaube, das ist eine Momentaufnahme, das wird sich auch, ich weiß nicht in welche Richtung, aber ich bin davon überzeugt, dass diese schizophrene Situation auch nur eine Momentaufnahme ist, die sich nicht lange wird halten können. Das nächste, wozu ich was sagen wollte, das PKK-Verbot, Roland, ich glaube, so die Art und Weise deiner Darstellung und die Hintergründe des oder die Ursachen des PKK-Verbots, ich glaube, so wie du es dargestellt hast, ich fand es ein bisschen, sagen wir mal, unvollständig. Und ich glaube, Abdullah Öcalan, sehr, sehr heute hier, würde auch sagen, das war nicht die ganze Geschichte. Also die PKK hat damals, Militante der PKK haben damals, Anfang der 90er Jahre, das war 92, 93, das waren die Jahre der heftigsten, also die heftigsten Jahre des Bürgerkrieges in der Türkei. Und Militante oder Aktivisten aus der PKK in Deutschland haben damals, das war damals auch Politik, haben diesen Krieg, diese Eskalation auch nach Deutschland getragen. Also es gab 93 gerade, da hatte, das war kurz nach dem Brandanschlag von Solingen, womit, was so ein bisschen ein Endpunkt an diese ganzen Anschläge, Pogrome, die mit Hoyerswerda 91 begonnen haben und bis Solingen führten, kaum dass sozusagen diese Welle ein wenig zurückging, gab es im Sommer 93, erinnere ich mich, Anschläge auf türkische Einrichtungen von PKK-Aktivisten. Es gab in Rüsselsheim, wo ich aufgewachsen bin, Ende der 80er Jahre, einen Fall, wo PKK-Leute in einer internen Abrechnung einen ehemaligen Parteifreund getötet haben. Und Öcalan selbst hat viel später eingeräumt, dass es ein Fehler war, diese militanten Auseinandersetzungen auch nach Europa zu tragen. Also ich glaube, das ist jetzt nicht, also das ist nur, das, also Kanter war ein Kotzbrocken, also wirklich, das ist eine CDU, wenn sie 93 oder später geboren sind, das können Sie sich heute nicht mehr vorstellen, was das für ein Typ war. Und trotzdem, glaube ich, war nicht alles, was man damals vorgetragen hat zum Verbot der PKK, das waren nicht alle Schutzbehauptungen. Natürlich hätte man dieses Verbot vielleicht auch in einer anderen Form auch aussprechen können. Es gibt ja auch Organisationen, wo über die es dann heißt in Europa, okay, nicht die ganze Hamas gilt als terroristisch, sondern nur ihr bewaffneter Arm oder so. Also das hat man ja nicht gemacht und man hat gesagt, okay, die gesamte PKK, alles, wer irgendwie mit dieser Organisation zu tun hat, das ist eine terroristische Organisation, mit der Folge, dass heute ein CDU-Politiker, ein namhafter CDU-Politiker, auf ein Angebot, auf ein Gesprächsangebot mit jemandem, der ja noch nicht mal aus der PKK ist, sondern nur aus der Schwesterorganisation, sich zu treffen, dann sagt, nee, kann ich leider nicht, die sind ja verboten. Aber es gab diese, diese Selbstkritik bei Seiten der PKK und ich glaube, das würde heute nicht mehr passieren. Die PKK hat damals glaubt, vielleicht, das ist jetzt nur eine These, aber ich glaube, der größte Fehler, den die PKK damals in Deutschland begangen hat, waren nicht mal die Angriffe, auch Brandanschläge und so weiter, auf türkische Einrichtungen von türkischen Airlines und so weiter, sondern das waren die Sachen danach. Das waren, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, das war in Augsburg, war eine Veranstaltung geplant, nach dem Verbot, die Polizei hat die Autobahn abgesperrt und es gab dann auf dieser Autobahn, gab es Auseinandersetzungen. Es gab Leute, die versucht haben, sich selbst zu verbrennen und das war, glaube ich, das ist so etwas, was, glaube ich, so im Gedächtnis in Deutschland hängen geblieben ist, Kurden blockieren Autobahnen. Und das darf man in Deutschland nicht machen. Also, man kann nicht vieles sagen, aber die deutsche Autobahn, das war ein ganz entscheidender strategischer Fehler, den die PKK damals begangen hat. Die Autobahn, alles, über alles andere, meine Güte, aber Autobahn, Autobahn geht nicht. Das darf man nicht machen.
Außer wenn man Bergmann im Saarland ist, dann durfte man das.
Da durfte man das?
Außer wenn man Bergmann im Saarland ist, die haben nämlich hier massenhaft Autobahnen blockiert, als der Bergbau quasi runtergefahren wurde und sie Angst um ihre Arbeitsplätze hatten. Ne? Also in Deutschland darf man keine Autobahn blockieren, im Saarland wird es hier und da, je nach Gemengelage, toleriert.
Aber das wusste die PKK wiederum nicht jetzt gleich. Also auf jeden Fall, das ist etwas, was im Gedächtnis geblieben ist, was viel mehr im Gedächtnis geblieben ist als andere Sachen. Und die PKK natürlich hat sich seitdem auch geändert. Also es ist die Organisation, so ihr Auftreten, das Auftreten nach innen, das Auftreten nach außen, und dass sie sich geändert hat, ich glaube, der Wechsel auch, das ist nicht nur etwas Programmatisches, dass man nicht mehr für einen eigenen Staat kämpft, was du vorhin gesagt hast. Ich glaube, das ist so, wenn man sagt, naja, dann steht das halt einfach, haben sie einfach das Programm geändert. Aber ich glaube, es ist mehr, und sozusagen das, was die PKK will, was die politischen Ziele sind, das sieht man dort, wo sie im Moment zusammen mit der PED, ich lasse jetzt einfach mal diese Unterscheidung weg, weil ich glaube, das ist jetzt, damit tut man kein Unrecht, wenn man beide Organisationen zusammenfasst. Das, was die PKK will, das kann man im Moment, kann man seit 2 Jahren in Rojava, also Westkurdistan genannt, nördliche Syrien, die drei Gebiete, kurdischen Gebiete, die unter Kontrolle der PED stehen, dort beobachten. Und das, was sie dort versuchen, sind tatsächlich Formen von einer kommunalen Selbstverwaltung, von direkter Demokratie, von genossenschaftlicher Organisation, von Wirtschaft. Es ist alles, es gibt natürlich auch andererseits, gibt es auch Kritik, dass man, das meinte ich eben, ich kann das selbst nicht beurteilen, wie weit das alles, sozusagen auch das, was so in der Selbstdarstellung so erzählt wird, wie weit das auch in jedem einzelnen Fall auch der Realität entspricht. Also es gibt die Rivalität zum Beispiel mit der syrisch-kurdischen Partei, die eher den Barzani und den irakischen Kurden nahesteht. Da gibt es die Kritik, dass sozusagen, dass die PED andere politische Parteien, dass man zwar Selbstverwaltung organisiert und Mitsprache auch zulässt und das Ganze organisiert, aber das gilt halt nicht für andere politische Parteien, jedenfalls nicht für andere politische Parteien, die die Vormacht der PED nicht anerkennen. Also es gibt diese Kritik, gibt es auch, ich kann das nicht beurteilen, was daran stimmt. Ich glaube aber, es gibt mindestens 2 Punkte, an denen man, glaube ich, festmachen kann, dass dieses Projekt Rojava ein fortschrittliches ist und an dem man festmachen kann, dass Rojava, davon bin ich überzeugt, dass die einzige Region ist in Syrien heute, wo die Situation heute eine bessere ist als 2011, als vor Beginn des Bürgerkrieges. Einer dieser beiden Punkte ist die Situation der Frauen. Eine Organisation, die erklärtermaßen, die für Gleichberechtigung kämpft, die auch und damit halt auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Gesellschaft aufführt. Und eine Gesellschaft, die kurdische Gesellschaft, die immer noch eine sehr patriarchale Gesellschaft ist und eine Organisation, die diesen Konflikt austrägt. Ich glaube, das ist so, das ist nicht nur etwas, was man, das ist nicht nur irgendwie Selbstdarstellung in schönen Broschüren oder so, sondern das ist ein Punkt, wo man also auch bis dahin gehend, dass Frauen, die Opfer familiärer Gewalt sind, dass man sich um die kümmert, die beschützt und so. Und das ist so ein Punkt, wo ich glaube, dahinter gibt es kein Zurück. Und das ist und daran lässt sich Emanzipation, daran lässt sich Fortschritt abmessen. Das ist das eine. Und das zweite ist die Situation der Minderheiten, weil es gibt ja auch dort in den kurdischen Gebieten gibt es Minderheiten, christliche Minderheiten, die Jesiden im Irak, um die sich, wenn Sie wissen, die nach dem Angriff des Islamischen Staates in die Sindschar-Berge geflohen sind, und das waren Einheiten der PKK, der PED, die dort diesen Korridor eröffnet haben und die Leute dort gerettet haben. So, das ist so etwas, das ist ein zweiter Punkt, das war nämlich auch wenn man zurückgeht in die türkische Geschichte, in die kurdisch-türkische Geschichte, das war auch nicht immer so. Also der Völkermord an den Armeniern 1915, der wurde zwar organisiert und beschlossen im militärischen Führungsstab des Osmanischen Reiches, aber bei der Ausübung waren, weil das vielerorts waren die Armenier, waren Armenier und Kurden Nachbarn, waren Kurden aus der Nähe, waren auch von dort auch daran beteiligt. So, das war nicht, das ist ja ähnlich wie auf dieser Ebene, sich auch vergleichbar mit dem Holocaust, das waren ja nicht nur irgendwelche die Nazi, SS, Gestapo, was weiß ich, Leute, sondern das waren auch ganz gewöhnliche Deutsche, die ihre Nachbarn dann halt ausgeraubt und denunziert haben. Und so. Und so eine Dimension gibt es auch in der kurdischen Geschichte. Und deswegen ist, finde ich, diesen Punkt auch wichtig, wie die PED mit Bevölkerungsgruppen umgeht, die dort in ihren Gebieten auch Minderheiten sind. Und das ist so ein Punkt, wo die sehr sensibel ist und die auch die größte assyrische Partei ist Verbündete der PET. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo man sagen kann, gut, das ist ein Schritt nach vorne. Das gilt übrigens für andere Parteien des Bürgerkrieges, kann man das auf der gleichen Weise nicht sagen, also auch nicht für die Freie Syrische Armee, die in diesem Bürgerkrieg oder auch sagen, rein der Freien Syrischen Armee gab es immer wieder auch Übergriffe auf alawitische Dörfer, das ist die Bevölkerungsgruppe, der Assad-Clan auch zugehört. Und ein solches Vorgehen ist auch die Kritiker der PED, das habe ich noch nie gehört, dass jemand der PED vorwerfen würde, sozusagen nach ethnischen Kriterien vorzugehen und Minderheiten auszugrenzen und dagegen die gewaltsam vorzugehen, zu vertreiben, auszurauben und so weiter. Und das finde ich auch einen zweiten ganz wichtigen Punkt, weswegen man sagen kann, dass in Rojava, dass gerade in Kobane nicht einfach nur eine Eigenstaatlichkeit oder quasi Eigenstaatlichkeit verteidigt wird, sondern es ist auch eine Revolution, die dort verteidigt wird. Es ist eine Situation vergleichbar, vielleicht ein bisschen mit dem spanischen Bürgerkrieg, mit dem roten Madrid 36, wo man ja auch zwei Sachen versucht hat, gerade die Anarchisten, die ja nicht nur den Faschismus und den faschistischen Putsch versucht haben zu bekämpfen, sondern zugleich und während des Krieges auch versucht haben, die Gesellschaft zu verändern. Und nur vielleicht mit dem bedeutenden Unterschied, dass die internationalen Brigaden damals auf Seiten der Spanischen Republik kämpften, waren die Freiwilligen, während in Kobane bei dem Krieg gerade in Syrien, die Leute, die aus dem Ausland kommen, eher auf Seiten der Dschihadisten kämpfen. Aber es gibt auch in Kobane, auch in den Reihen der PED, zumindest aus der Türkei, einige, nicht viele, aber es gibt auch dann aus der Linken stammende Menschen, türkische Menschen, die quasi im Geiste der Freiwilligen Brigaden in Spanien sich der PED angeschlossen haben und Kobane versuchen zu verteidigen. Ich glaube, also darum geht es. Es geht nicht nur einfach um eben Staat. Es gibt auch die Fragen, die habe ich auch ein paar Mal jetzt auch schon gelesen. Naja, eigentlich, warum geben die einfach Kobane nicht auf? Die Zivilisten sind doch eh weg. Die sind alle über die türkische Grenze geflohen. Die könnten das doch einfach aufgeben. Was soll das? Ja. Und ich glaube, es gibt in der Türkei, es gibt tatsächlich, nicht nur bei der PKK, sondern ich glaube bei der türkischen Linken oder bei Teilen der türkischen Linken noch viel mehr, es gibt tatsächlich so eine Politik des Märtyrerkultes und dass man Opfer bringt, um darüber wiederum Politik zu machen. Das gibt es. Ich glaube nur nicht, dass es in Kobane gerade darum geht. Es geht wirklich darum, ein fortschrittliches Projekt zu verteidigen, das vielleicht sogar über die Grenzen der Türkei und sozusagen nicht nur für die Kurden und für die Türken von Bedeutung ist, sondern vielleicht auch eine Bedeutung für die gesamte Region hat, nämlich das Programm des demokratischen Föderalismus, dass man versucht, sozusagen Demokratie von unten einzuführen, ohne staatliche Grenzen zu verändern. Das ist was Neues aus der Region, das ist eine Botschaft aus der Region, die vielleicht an die, gerade etwas vielleicht ablöst, was vor 10 Jahren ein Role Model war. Und damit komme ich zum nächsten Punkt.
Eine Bemerkung vielleicht kurz machen zur PKK. Das, was er gerade dargestellt hat, was in Nordsyrien stattfindet, schon seit vielen Monaten, ohne dass es hier in Deutschland überhaupt wahrgenommen worden ist, bei der PKK oder bei ihrer syrischen Schwesterorganisation, das hat sehr viel damit zu tun, dass die PKK seit einigen Jahren, was auch viele hier gar nicht wissen, intern eine Diskussion führt entlang von Texten und Aussagen eines US-amerikanischen Anarchisten, nämlich Murray Bookchin. Ne? Das sind Sachen, also ich kenne Bookchin von anderen Texten von ihm und war auch völlig baff, als ich das wahrgenommen oder mitbekommen habe, dass diese Diskussion intern geführt wurde. Und mein erster Gedanke war, das ist so ein Bluff. Da versucht man die eigenen Leute und das Umfeld ein bisschen zu bluffen, aber offensichtlich Nordsyrien, was du dargestellt hast oder was ja auch in Medien zu lesen, zu sehen ist, der Konflikt wird ja top beobachtet mittlerweile. Es hat Auswirkungen gehabt, was die PKK da intern diskutiert. Das ist noch so eine Skurrilität neben der Tatsache, dass sie gemeinsam mit den USA diese Auseinandersetzung ein Stück weit führt.
Ich habe auch, also um noch einen anderen Namen ins Gespräch zu bringen, ich habe das habe ich Habe ich von jemandem in Istanbul gehört, der das wissen könnte, und deswegen glaube ich das auch. Öcalan soll eine Brieffreundschaft mit Toni Negri unterhalten. Ich glaube, er hat viel zu sagen. Toni Negri hat ja auch Knasterfahrung und das passt auch ja genau. Eine Sache, die vielleicht noch ganz oft von symbolischer Bedeutung ist, aber ich glaube nicht nur die Organisation der kurdischen Bewegung waren die ersten in der Türkei, die auf allen Ebenen, und zwar sowohl den politischen als auch den militärischen, quotierte Doppelspitzen eingeführt haben. Also ich meine, mit politischen Organisationen, es gibt ja nicht nur die PKK, sondern es gibt die Parteien, das ist alles ein bisschen unübersichtlich, es gibt die HDP im Westen und im, die Gott, DTP, glaube ich, die wechselt sich. BDP. Ja. Man wechselt so alle ein, zwei Jahre den Namen, aber es gibt jedenfalls auch die legale Partei. Aber andererseits, wenn man einmal im Büro, da hieß es noch BDP, als ich das letzte Mal da war, in der Istanbuler Sitz in Talgabasche, wenn man da reinkommt, hat so ein bisschen so eine Sozialamtsatmosphäre, muss so Wartenummern ziehen und so. Und auf jeden Fall, wenn man reinkommt, hängt groß an der Wand, hängt ein Bild von Abdullah Öcalan und rechts und links Bilder von gestorbenen PKK-Kämpfern. Also diese, das heißt nicht, dass die BDP, das sind nicht alles irgendwie, nicht, dass sie alle irgendwie die Knappe in der Schublade hätten oder so, das nicht, aber es ist eine Bewegung und irgendwie darüber, das ist so ein ähnliches Verhältnis wie vielleicht die Sinn Féin und die IRA früher in Nordirland. Also es ist eine Bewegung und die eine sind politisch und das gibt einen militärischen Teil. Und auf jeden Fall hat die PKK in allen Organisationen schon vor ein paar Jahren quotierte Doppelspitzen eingeführt. Das ist das, was in Deutschland, ich glaube, die Grünen waren da die Ersten.
Die haben von der PKK gelernt.
Ja, nee, da waren die Grünen früher. Also die PKK hat die quotierte Doppelspitze hat die PKK eingeführt, die Mülltrennung noch nicht in Rojava. Vielleicht kommt das auch noch. Und inzwischen ist das sogar im türkischen Parteienrecht möglich. Also vor ein paar Jahren, als die BDP damit anfing, war das im türkischen Parteienrecht, also rechtlich nicht mal, also gar nicht vorgesehen, dass es gleichberechtigte Co-Vorsitzende gibt. Was nicht mal in Deutschland rechtlich möglich wäre, sind bestimmte öffentliche Ämter sich zu teilen. Und trotzdem ist die BDP jetzt bei der Kommunalwahl mit Doppelspitzen angetreten für die Bürgermeisterämter, um die sie sich beworben haben und von denen sie in den kurdischen Regionen im Osten, im Südosten der Türkei auch sehr viele Bürgermeisterämter, teilweise auch in Großstädten, Diyarbakır und anderen, die sie bekommen haben. Und ich weiß gar nicht, wie das offiziell geregelt ist, aber das öffentliche Auftreten nach außen ist, sie treten auf als quotierte, als Co-Bürgermeister. Das wäre auch, ich glaube, in keinem Bundesland in Deutschland möglich. Es gibt nur einen Bürgermeister, dort gibt es zwei. Auch das ist etwas so, ich glaube, das kann man auch nicht nur, wenn man sowas macht, dann hat das auch Folgen. Die Grünen haben das ja auch nicht nur, das ist ja nicht nur Symbolpolitik, sondern was ändert auch die eine Organisation. Die einzige Position, die in der PKK nicht quotiert ist und wo es auch keine Doppelspitze gibt, das ist die Position desjenigen, der überall an der Wand hängt. Also Abdullah Öcalan's Position ist nicht quotiert, da gibt es keine Doppelspitze. Und was daraus wird, was aus diesem Verhältnis auch wird zwischen dieser Massenbewegung und dem einem politischen Führer, der nach allem, was so wahrnehmbar ist, für mich wahrnehmbar ist, heute weniger autoritär auftritt als früher, aber er ist immer noch der unangefochtene Führer dieser Parteien. Das ist ein Führungsanspruch, den er früher auch nach innen immer wieder auch mit Gewalt auch durchgesetzt hat. Was aus diesem Spannungsverhältnis werden wird, wie sich das vielleicht auflöst, das weiß ich nicht. Das wäre aber auch so eine Situation, die im Rahmen einer, wenn das Verbot aufgehoben werden würde, wenn in der Türkei dieser Aussöhnungsprozess, den man ja begonnen hat und der gerade in einer schwierigen Situation ist, wenn der jetzt also sozusagen zu einem positiven Ende führen würde, dann würde die Organisation auf die eine oder andere Weise auch dieses Spannungsverhältnis, was es im Moment hat, nämlich auf der einen Seite versuchen, die Organisation nach innen zu demokratisieren und auf der anderen Seite gibt es halt sozusagen den Oberchef, der schon immer Oberchef war. Irgendwann muss man dieses Verhältnis auch auflösen, aber ich glaube, unter der Bedingung der Illegalität und natürlich auch des Krieges ist das schwierig. Nochmal ein Punkt. Also ich habe gerade über den, oder mach mal weiter, also über den Wandel versucht zu erzählen, die kurdische Bewegung, die PKK in meiner Wahrnehmung nach in den letzten Jahren durchgemacht hat. Es gibt ein Spiegelbild dazu. Und dieses Spiegelbild ist natürlich ist der Wandel, den der türkische Staat in den letzten Jahren durchgemacht hat. Und die Gegenwart ist einfach, ich will nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich habe vorhin gesagt, dass das Modell, das aus Rojava, was in Rojava versucht wird zu praktizieren, der demokratische Föderalismus, dass das vielleicht eine Botschaft auch über die Grenzen der Region, also die unmittelbaren Grenzen von Rojava und des kurdischen Gebiete hinaus für den Nahen Osten von Bedeutung sein könnte. Es ist etwa 10 Jahre, 15 Jahre her, dass ein ähnliches Projekt von einer ähnlichen Bedeutung für die ganze Region aus der Türkei ausging. Und es ging nämlich von der AKP aus. Recep Tayyip Erdogan, der damals antrat mit dem Anspruch, den politischen Islam zu demokratisieren. Er sagte, wir wollen das machen, was in Europa die Christdemokratie ist. Und das war ein Anspruch, der nicht nur gerade nach 9/11 nicht nur für die Türkei von Bedeutung war, sondern das war eine Aussage von weltpolitischer Bedeutung. Und ob dieses Projekt für alle Zeiten und für immer gescheitert ist, ob das gar nicht hätte funktionieren können, weiß ich nicht, das ist eine andere Frage. Aber zumindest die AKP, das Projekt der AKP und die Demokratisierung des Landes ist, also unter Tayyip Erdogan, das kann man jetzt, glaube ich, guten Gewissens sagen, ganz, ganz klar sagen, diese Geschichte ist beendet. Also die Türkei nimmt es ist gerade eine Nachricht von gestern wurde ein Gesetz vorgestellt, oder vorgestern, Gesetzentwurf ins Parlament eingebracht, dass die türkischen Polizei die Befugnisse ausweitet, bei Demonstrationen von Schusswaffengebrauch zu machen, also etwas, was sie ohnehin machen, aber was jetzt auch legalisiert wird, werden soll. Auch eine zweite Geschichte, gerade auch aus diesen Tagen, zweite Nachricht aus diesen Tagen, dass man bei großen Bauvorhaben Umweltauflagen einfach künftig nicht mehr erfüllen soll, weil dann gibt es auch keine Gerichte, die sich einmischen können, aber Gerichte, die sich einmischen könnten, auch das ist ja auch schwierig geworden, nachdem die Regierung Anfang des Jahres im Zuge der Korruptionsermittlungen und dieser internen Auseinandersetzung mit der Gülen-Bewegung die türkische Justiz auch versucht, unter ihre Kontrolle zu bringen. Also die Türkei ist so ein Polizeistaat. Und sie wird geführt von einem Staatspräsidenten, der ein bisschen irre ist. Also ich sage, das ist wirklich so, es klingt so salopp dahergesagt, aber es sind Anzeichen von Cäsarenwahn. Es ist wirklich es erfüllt zwei Sachen. Also das eine ist, der Typ ist wirklich ein bisschen irre und er wird immer irrer. Und das andere ist aber, dass dieser Irrsinn auch eine bestimmte Funktion erfüllt. Also Erdogan, der auch diese Woche, eine Geschichte von dieser Woche, bei einer Tagung von Einzelhändlerverband oder so, dann in Ankara spricht und sagt, in unserer Tradition, in unserer Zivilisation ist der Einzelhändler, ist der Handwerker nicht einfach nur Einzelhändler und Handwerker, er ist da, wo es notwendig ist, Soldat, der sein Vaterland verteidigt, er ist Polizist, der für Ordnung sorgt, er ist Richter, der Recht spricht. Und er sagt an einem Tag, wo in Kayseri ein neuer Verhandlungsprozess fortgesetzt wird, wegen der Ermordung von Ali İsmail Korkmaz, einem 19-jährigen Studenten, der während der Gezi-Proteste in Eskişehir in der Westtürkei von 4 Zivilpolizisten und von einem Bäcker und dessen Angestellten und Verwandten totgeprügelt wurde. Und Erdogan sagt das an einem Tag, also sagen, das ist der Aufruf, das ist die Legitimierung von solchen Formen von Lynchjustiz. Und es ist so, und das meine ich, das eine ist, es hat was Irrsinniges, aber es hat natürlich auch eine bestimmte Funktion, weil was Erdogan seit dem Gezi-Aufstand gemacht hat, war mit einer unglaublichen Militarisierung seiner Rhetorik die türkische Gesellschaft zu polarisieren und Und das ist eine Bürgerkriegsrhetorik. Also es ist nicht nur Wahnsinn, sondern es hat auch eine bestimmte Funktion und das funktioniert ja auch. Er hat ja noch immer, und das hat er wirklich auf eine, das muss man sagen, auf eine eindrucksvolle Weise auch bewiesen, bei den beiden Wahlen in diesem Jahr, er genießt noch immer die Unterstützung der Hälfte der türkischen Bevölkerung. Also die Türkei ist gerade unter Erdogan, die Dinge sind, es sieht nicht gut aus in einer der wenigen Sachen, aber ich gehöre nicht zu denen, es gibt diese Einschätzung, es gab sie damals auch schon, es gab diese Einschätzung, dass Erdogan, dass das eine ist, eine Sache noch, Sie werden das mitbekommen haben, auch aus der letzten Woche, das ist nur eine Woche Erdogan. Das ist wirklich, es wird immer, dieser Wahnsinn wird auch immer schneller und es wird immer irrer. Eine Woche Erdogan, was auch in dieser Woche fällt, sind seine Überlegungen über das Verhältnis der Geschlechter und dass Frauen und Männer natürlich nicht gleich sind. Und wenn man das vergleicht und auf der anderen Seite nochmal Schritt zurück, nochmal die PKK und die kurdische Bewegung und die da mit quotierten Bürgermeisterämtern daherkommt. Das ist so, ich glaube, da ist es ist nicht so schwer zu verorten, wo da die fortschrittliche Kraft ist. Aber ich gehöre nicht zu dem, also es gibt die AKP ist und die Türkei unter der AKP, das ist, es ist auf dem Weg zu einem Polizeistaat und zugleich ist das geführt von einem unter Cäsarenwahn im fortgeschrittenen Zustand leidenden Staatspräsidenten. Beherrscht von einer Clique, die dieses Land, die das ausplündert, das hat die AKP nicht erfunden, also den Staat sozusagen als Beute zu sehen und wer dran ist, verteilt Pfründe, das war es vorher auch schon so, aber auch das hat solche Ausmaße wie unter der AKP hat das vorher auch noch nicht gegeben, also mit Staat als Beute meine ich, so die, wenn eine Partei drankommt, dann gibt es Pfründe zu verteilen und das betrifft nicht nur, es sind nicht nur dann irgendwie Großunternehmer, die dann halt ihren Teil im großen Stück vom Kuchen bekommen, sondern es sind dann halt auch die, dann gibt es halt einen Job bei der Stadtverwaltung oder beim städtischen Betrieb oder dies, das. So, also das ist auch eine Form, das ist glaube ich nicht die einzige Erklärung, aber ein Grund, weswegen die AKP noch immer so eine starke Anhängerschaft hat, sind diese persönlichen Abhängigkeiten, die man sich halt geschaffen hat, weil diesen an der Macht und die verteilen Macht bedeutet, es gibt halt eine Beute zu verteilen und da an der neben haben halt auch, es sind nicht nur die Großen, die den Kuchen bekommen, sondern es sind auch viele kleine Leute, die ihre ganz kleinen Jobs und dadurch auch ihre persönlichen Abhängigkeiten von diesem Staat haben. Ich glaube aber nicht, dass die Geschichte der AKP einfach nur so zu erzählen ist, dass da eine Organisation vor 12 Jahren angetreten ist mit einem heimlichen Plan, nämlich zur Islamisierung der Gesellschaft. Und in dem Moment, wo sie die Macht dazu hatte, zieht sie ihr Programm durch. Es gibt diese Lesart. Ich teile die nicht, weil ich nicht glaube, dass Politik so funktioniert. Ich glaube nicht daran, dass eine politische Partei die Macht übernimmt und dann eine heimliche Agenda hat und die 10 Jahre später, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann irgendwie in die Tat umsetzen kann. Also so funktioniert Politik nicht, das hätte nicht so kommen müssen, es ist aber so gekommen. Aber trotzdem hat die Türkei unter der AKP in diesen 12 Jahren auch politisch, es war nicht alles schlecht, was in dieser Zeit passiert ist. Die letzte Sache, der letzte Fortschritt, oder die AKP noch eingeleitet hat, die AKP-Regierung war die erste, die mit der PKK offizielle Gespräche geführt hat. Also es gab auch vorher schon immer wieder Kontakte, aber das war die erste Regierung, die öffentlich gesagt hat, wir wollen diesen Konflikt in einer politischen Weise klären. Dass dieser Aussöhnungsprozess in Stocken geraten ist, wahrscheinlich, und das hat was mit den das hat was mit der Entwicklung in Syrien zu tun. Also wirklich konkrete Schritte hat man nach dem Waffenstillstand ohnehin nicht unternommen. Aber selbst diese Aussöhnung mit den Kurden, so scheint es im Moment, ist die AKP-Regierung, ist Erdogan dazu bereit, das zu opfern auf dem Altar dieser Großmachtsfantasien, dieser neo-osmanischen Großmachtsfantasien, die sich diese Partei auch ein bisschen in Reaktion auf den arabischen Frühling dann ergriffen hat, wo man dachte, okay, wir machen jetzt hier großen Bruderstaat mit Verbündeten wie Mursi in Ägypten und dann noch die Bosnier und in Katar die Geldgeber und vielleicht kriegen wir noch die Syrer dazu und dann sind wir hier schon eine Regionalmacht. Und unter dieser Prämisse hat man auch die Dschihadisten machen lassen. Es ist ja nicht so, dass die AKP und der Islamische Staat, also bei aller Kritik an der Islamisierungspolitik der AKP, also das ist nicht das Gleiche. Denen war das einfach egal. Man dachte sich, na gut, die Dschihadisten kämpfen besser. Ja, die haben Kampferfahrung, zumindest irgendwie, das sind ja nicht nur ein paar Jungs aus Dienstlaken in deren Reihen, sondern das sind ja auch Leute aus Tschetschenien, aus Afghanistan, die Krieg führen können, die kriegserfahren sind und die man durchgehen lassen hat. Aber nicht, weil man sozusagen den Kalifstaat, das Kalifat so gut heißt, sondern einfach, weil man die als nützliche Deppen angesehen hat und das rächt sich jetzt natürlich auch. Auf jeden Fall hat die Türkei, hat die AKP, die Aussendung mit den Kurden war ein Punkt. Ich glaube, ein zweiter Punkt, auch eine gesellschaftliche Veränderung. Vor 10 Jahren war es in der Türkei noch nicht möglich, das Wort Völkermord an den Armeniern zu sagen, ohne das mit dem Zusatz so genannt zu verbinden. Sonst riskierte man Anklagen, Verfahren wegen Verunglimpfung des Türkentums. Das ist heute anders. Dafür werden inzwischen neuerdings Verfahren wegen Verunglimpfung der Religion eingeführt. Also man auch sagen kann, okay, es ist so, die Mentalität dieses Staates hat sich am Ende vielleicht gar nicht geändert. Es verschieben sich nur Sachen, weniger Nationalismus, dafür mehr Islam. Aber ich glaube, was die AKP auch gemacht hat und was auch ihr Verdienst ist, Erdogan hat einen ganz zentralen Begriff in den Mittelpunkt des politischen Diskurses gerückt, nämlich den Begriff der Demokratie. Und vielleicht meint er damit etwas anderes, als Sie und ich darunter verstehen. Vielleicht war das nur taktisch, vielleicht ging es nur darum, den Einfluss des Militärs zu brechen, was aber aus demokratietheoretischen Gründen natürlich auch richtig ist. Aber er hat diesen Begriff in den Mittelpunkt des politischen Diskurses gerückt. Dort, wo noch in den 90er Jahren Begriffe wie Nation, Vaterland und dieser ganze Scheiß im Mittelpunkt standen. Und wenn die Oppositionellen in der Türkei, wenn die Gezi-Bewegung in der Türkei eine Sache, die sie zum Beispiel liebend gerne gemacht hat, das ist so eine Formulierung von Erdogan aufgreifen, die Formulierung der fortgeschrittenen Demokratie. Das greifen die auf, damit konfrontieren sie die Regierung. Das ist so etwas, das kennt man ja, so gibt es ja viele historische Beispiele, die Herrschenden mit ihrem eigenen Anspruch zu konfrontieren. Und gemessen an dem eigenen Anspruch scheitert diese Regierung natürlich von Tag zu Tag immer mehr. Und trotzdem ist das, glaube ich, kann man das festhalten, dass die AKP an diesem Punkt eine bestimmte, was geleistet hat. Dass in diesem Sinne auch die Gezi-Bewegung, den kommen wir zum letzten Teil, dass die Gezi-Bewegung auch in diesem Sinne ein Kind dieser Regierung auch war. Dass die jungen Leute, die sich 20, 25-Jährige der Polizei entgegengestellt haben im Tränengas, und diese Form des Tränengas zu benutzen, das ist was Exzessives, das kenne ich. Habe ich in Italien eine etwas vergleichbaren Form erlebt, in Deutschland. Also die deutsche Polizei, und vielleicht kennen Sie das, so Tränengaseinsatz hier mit Wasserwerfern und so, das ist nicht vergleichbar. Die benutzen das wirklich als chemischen Kampfstoff. Und sie schießen diese Dinge auf Kopfhöhe ab als potenziell tödliche Waffen. Aber egal, dass die jungen Leute, die sich beim Gezi-Aufstand der Polizei entgegengestellt haben und gerufen haben, Tränengas, olé, das war auch ein bisschen Ausdruck davon, dass das war eine Generation, die zumindest im Westen der Türkei, die ohne Angst vor der Polizei aufgewachsen ist. Die Türkei der Nullerjahre war ein besseres Land als die Türkei dieser schrecklichen 90er Jahre mit der Eskalation des Bürgerkrieges in den kurdischen Gebieten, mit den zwangsgeräumten Dörfern, mit Folter, mit Verschwinden lassen, mit außergerichtlichen Hinrichtungen und so weiter. Das war die Türkei der 90er Jahre. Und das hatte sich geändert. Also die Generation, die jetzt im Gezi-Park auf die Straße gegangen ist, das zeigt auch, wenn man sich da hinstellt, vielleicht kennen Sie diese Bilder, und die stehen im Tränengas und rufen Tränengas, olé, das ist so ein Gesang aus der Fußballkurve, eigentlich von Fußballfans, die diese Sachen in die Proteste reingetragen haben, das zeigte wirklich, diese Generation hatte, ist ohne Angst vor der Polizei aufgewachsen. Was sich inzwischen übrigens geändert hat, seither. Das war ein Moment, der kurze Sommer des fröhlichen Aufstandes, aber selbst bei den letzten Demonstrationen, die ich noch miterlebt habe in der Türkei Anfang des Jahres, das waren so Korruption, erste Internetbeschränkungen oder so, wo ich noch gemerkt habe, sobald Polizei kam und sofort anfing mit Tränengas rumzuschießen, sind die Leute gegangen, sind geflüchtet, Hände auf den Kopf und man ist diese Auseinandersetzung nicht eingegangen. So diese Furchtlosigkeit und damit auch die Fröhlichkeit, die Proteste letztes Jahr hatten, die sind für den Moment verflogen. Aber was man der Bewegung auch zugutehalten muss, glaube ich, ist, dass etwas Folgendes hat niemand getan. Es hat niemand gesagt, so, wir gehen hier demonstrieren, das ist sozusagen wir nehmen unser Demonstrationsrecht in Anspruch und werden hier mit einer so krassen Staatsgewalt konfrontiert, so kommen wir nicht weiter, also schnappen wir jetzt ein paar von denen. Und das hat niemand getan. Also eine solche Eskalation der Gewalt, die für diese türkische Geschichte gerade in den 70er Jahren sehr viele Beispiele gibt, das hat man nicht getan. Und deswegen ist das auch nicht unbedingt ein Zeichen von, man kann das so sagen, auch, es ist nicht unbedingt ein Zeichen dass alles verflogen ist, der Aufruf von Gezi irgendwie, dass er keine Rolle mehr spielt, dass alles weg ist, weil jetzt halt weniger Leute auf der Straße sind und die Proteste und niemand auch diese Auseinandersetzung bis zum Letzten auch führt. Das ist vielleicht auch ein Zeichen politischer Reife und auf jeden Fall ist das auch ein Zeichen von Verängstigung. Was nach dem, im Oktober diesen Jahres gab es, Gezi war ja ein Aufstand, der größtenteils im Westen der Türkei stattfand. Es gab in allen Provinzen der Türkei mit einer Ausnahme gab es Demonstrationen, aber natürlich nicht im gleichen Ausmaß. Also in den kurdischen Gebieten, in Diyarbakir zum Beispiel, waren das sehr viel weniger. Also der Staat hat damals auch, also man hat Polizeikräfte von Diyarbakir nach Istanbul oder nach Ankara verlegt, als man gemerkt hat, dass die kurdische Bewegung sich da, zumindest im Osten und Südosten, diesen Protest nicht so anschließt. Wofür es im Westen wiederum auch, woran es im Westen auch wiederum Kritik gab, von wegen die Kurden haben es alleine gelassen. Und das war eine etwas schwierige Situation für die Kurden, weil sie gerade kurz, ein paar Wochen davor, hat man den Waffenstillstand verkündet, war gerade dabei, die Kämpfer abzuziehen. Und deswegen haben sich viele Kurden, hat sich die kurdische Bewegung in diesen Gezi-Protesten nicht in der ganzen Kompaniestärke beteiligt. Aber daraus zu schließen, dass sie nicht dabei waren, das wäre halt auch falsch. Gerade in Istanbul waren sie sehr stark dran. Das war auch ein bisschen widersprüchlich. Also zuerst war in den ersten Tagen des Frühjahrs Abgeordnete der BDP, der ganz am Anfang im Gezi-Park da vor dem Bagger stand und da dafür gesorgt hat, dass an dem Tag die Abrissarbeiten beendet wurden, war da. Es gab ein paar Tage später hat dann sein Fraktionskollege Selahattin Demirtas verkündet, mit Rassisten und Faschisten machen wir keine gemeinsame Sache. Dann ist er nach Imralı gefahren, hat Öcalan getroffen, kam zurück und meinte, Öcalan lässt schön grüßen und wir sind bei Gezi dabei. Also Öcalan, der die Haltung seiner Partei auch kritisiert hat und gesagt hat, ihr habt Gezi nicht richtig verstanden. Also das war ein bisschen widersprüchlich. Man könnte sagen, die kurdische Bewegung hat sagen, in einer unorganisierten Form hat man sich daran beteiligt, hat sich organisiert zurückgezogen und dann wieder versucht, organisiert dann wieder reinzukommen. Aber sie waren da, in Istanbul zum Beispiel, am Taksimplatz. Der eine oder andere von Ihnen wird das vielleicht kennen. Beten natürlich die kurdischen Fahnen und Fahnen von Öcalan und so gleich neben den Linksnationalisten, den Atatürk-Fahnen und den türkischen Fahnen. Und es gab ab und zu mal Reibereien, aber es gab auch Leute, die, also bei der Ecke der Kurden waren in den Tagen, als die Polizei sich zurückgezogen hatte, war da ein Tanzmann Halai. Es ging da Tag und Nacht. manchmal mit Instrumenten, und wenn keine Instrumente da waren, hat man halt gesungen und getanzt. Das ist sozusagen auch eine politische Aktionsform. Und da waren dann auch immer wieder Leute, die sich mit türkischen Fahnen oder aus der schullesbischen Bewegung mit der Regenbogenfahne da dem Halai angereiht hatten. Und eine Sache, die mir selber gar nicht aufgefallen wäre, auf die mich dann an den Tagen ein kurdischer Barkeeper in Taksim, den ich auch für mein Buch dann später nochmal getroffen habe, der mir erzählt hat, er sagte, schau genau hin, wo die Kurden sind am Taksimplatz. Und zwar sie sind am höchsten Punkt dieses Platzes. Da, wo auch die Fahnenmasten sind, wo bei offiziellen Zeremonien auch die Fahnen gehisst werden. Und das ist kein Zufall. Wir Kurden kommen von den Bergen. Wir wissen, wenn man einen Platz verteidigen muss, dann muss man den höchsten Punkt besetzen. Ja, und das war mir vorher gar nicht aufgefallen, aber war wirklich so, die Linksnationalisten und die Kurden waren nebeneinander. Also für diejenigen von euch, von Ihnen, die das kennen, die Linksnationalisten, also beide vor dem Gezi-Park, zwischen dem Mahnmal und dem Gezi-Park, aber die Linksnationalisten eher unten Richtung Atatürk-Kulturzentrum und die PKKler am höchsten Punkt mit den Fahnen sozusagen links, linke Seite vom Eingang des Parks. Ich wollte jetzt eigentlich abschließend nochmal eine Verbindung schlagen zwischen Gezi und Kobane, aber jetzt, wo jetzt schon die ersten gehen, frage ich mich, ist das jetzt so blöd, was ich erzähle, oder so langweilig? Oder soll ich dazu noch ein paar Takte sagen, wie das war? Ich glaube, also was als die Kurden, als die kurdische Bewegung in Solidarität mit der Situation in Kobane dann auf die Straße gegangen ist, im Oktober war das genau umgekehrt. Da gab es auch im Westen einzelne Solidaritätsaktionen, aber eigentlich spielte das im Großen und Ganzen, spielte sich in den kurdischen Gebieten ab und in einigen Vierteln in Istanbul oder so, wo aber vor allem die Kurden auf der Straße waren. Und Selahattin Demirtas hat da auch, also der Co-Vorsitzende, der zuerst Gezi kritisiert hat und dann doch und so weiter, der sagte auch dann den schönen Satz, es ist an der Zeit, Gezi und Kobane zu vereinigen. Worauf es teilweise, was teilweise auch funktioniert hat, es gab zu Kobane, gab es Solidaritätsdemonstrationen in Istanbul, in Vierteln wie Beşiktaş oder Kadıköy, die eigentlich traditionell, das sind so CHP, sehr säkular, aber auch sehr nationalistische Viertel, wo es, was vor Gezi wahrscheinlich, vor Gezi hätte es das nicht gegeben, es gab zu Gezi viele Leute, die gesagt haben, die zum ersten Mal sozusagen am eigenen Leib miterlebt haben, wie die staatstragenden Medien über die Demonstrationen berichtet haben und die sich dann gesagt haben, wenn die so über uns berichten, wer weiß, was die uns 30 Jahre lang über die Situation in den kurdischen Gebieten, wie sie uns da angelogen haben. Und sozusagen diesen Aha-Effekt, der ist auch noch immer da, der hat sich dann auch gezeigt, wie gesagt, bei den Demonstrationen in Vierteln wie Kadıköy und Beşiktaş, aber es gab natürlich auch in einem anderen Flügel der Gezi-Bewegung gab es natürlich auch das im nationalistischen Teil gab es natürlich auch eine Aversion, also Leute, die eigentlich hätte man annehmen können, dass diese Linkskemalisten, für die ja auch nicht nur der Nationalismus ein ganz wichtiger Wert ist, sondern auch der Säkularismus, den so vor sich hintragen, eigentlich hätte man annehmen können, dass man auf dieser Grundlage gemeinsam, immerhin geht es gegen die übelste Dschihadistengruppe, die Geschichte, also die man je gesehen hat, ein Verein, den selbst Osama Bin Laden zu krass fand. Und eigentlich wäre das doch eine gemeinsame Grundlage, und trotzdem gibt es einen Teil in der säkularen türkischen Gesellschaft, die dann eher sagt, naja, wir leben mit dem Iran vor unserer Grenze, lieber ein Kalifat unter der Führung des Islamischen Staates als ein Gebiet, das die PKK, das die Kurden kontrollieren. Und wo man sich plötzlich dann auch wieder mit der AKP, die man so bekämpft, dann auch plötzlich annähert. Es gibt so einen alten Witz, vielleicht damit zum Schluss, über einen Kurden und Türken, die gemeinsam hingerichtet werden sollen. Vielleicht kennt der eine oder andere den. Türken und Kurde wird bald zum Tode verurteilt, sollen hingerichtet werden und haben noch einen letzten Wunsch offen. Und der Henker fragt den Kurden zuerst, was ist dein letzter Wunsch? Und der sagt, ich habe ein so inniges Verhältnis zu meiner Mutter, ich liebe meine Mutter über alles, Ich möchte noch einmal meine Mutter sehen, bevor ich sterbe. Dann dreht sich der Henker zum Türken und sagt, was ist dein letzter Wunsch? Und er sagt, der Kurde soll seine Mutter nicht sehen. Und dieses Gefühl, so selbst wenn er selber davon nichts hat, aber den Kurden das nicht zu gönnen als letzter Wunsch, das ist diese Mentalität, die ist noch immer in der türkischen Gesellschaft da. Und was dann auch dazu führt, dass Leute, die eigentlich den Säkularismus so vor sich hintragen, dann im Zweifelsfall lieber mit der AKP gemeinsame Sachen machen, lieber noch sagen, man soll da Abu Bakr, soll da Bagdadi herrschen, lieber der als Öcalan. Was total irre ist, aber wie gesagt, der Kurde soll seine Mutter nicht sehen.
Ja, soweit vielleicht, das reicht es auch.